ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Der Pfingstsonntag des Jahres 1886 war ein unfreundlicher Tag. Kühl und regnerisch war es in Oberbayern. Und das Wasser des Würmsees, wie man den Starnberger See damals nannte, hatte nur um die 12 Grad. Dort, im seichten Uferbereich des Sees, ganz in der Nähe von Schlossberg, wurden kurz nach 23 Uhr die Leichen zweier Männer entdeckt.
Der eine, ein 40-Jähriger, überdurchschnittlich groß und korpulent, bekleidet mit einem schweren Wollmantel, ist der König von Bayern. Der andere, einen Kopf kleiner und 22 Jahre älter, ist Psychiatrieprofessor und Direktor der Oberbayerischen Kreisirrenanstalt in München.
Was sich wenige Stunden zuvor, am Abend des 13. Juni 1886, zwischen dem Obermedizinalrat Bernhard von Gudden und seiner Majestät König Ludwig II. Von Bayern abgespielt hat, bleibt wohl auf ewig ein Geheimnis des Sees. Denn Augenzeugen gab es keine. Fest steht, dass die beiden am Abend von Schlossberg zu einem gemeinsamen Spaziergang aufgebrochen und jetzt tot waren.
Extrablatt! Der König ist tot!
So eine Nachricht macht natürlich schnell die Runde. Zunächst ist nur von einem Unglücksfall die Rede. In den folgenden Tagen aber setzt sich die offizielle Version durch, die heute noch geläufig ist. Ludwig habe sich bewusst in den See gestürzt und sei ertrunken. Professor von Gudden sei beim Rettungsversuch ums Leben gekommen.
Beweisen lässt sich die Suizidthese nicht, denn viele Fragen bleiben unbeantwortet. Hat es einen Kampf gegeben? Ein Handgemenge? Die Obduktion des königlichen Leichnams, die zwei Tage nach den dramatischen Ereignissen in der Münchner Residenz stattfindet, kommt zum Ergebnis, dass nirgends Verletzungen an der Körperoberfläche Ludwigs gefunden wurden. Auch Hinweise auf Schuss-, Stich- oder Schlagverletzungen gab es keine.
Dennoch sprießen bald Gerüchte, die sich bis heute halten. Der König sei von Verschwörern erschossen worden, heißt es. Wahlweise auch von einem Gendarmen, der Professor von Gudden zu Hilfe kommen wollte. Anderen Theorien zufolge habe der Monarch versucht, über den See zu fliehen und sei dabei ertrunken. Belegen lässt sich all das nicht. Ganz ausschließen aber auch nicht. Deutlich klarer als die Todesumstände erscheint hingegen, was wenige Tage zuvor geschehen war.
8. Juni 1886. Ärztliches Gutachten über den Geisteszustand seiner Majestät des Königs Ludwig II. Von Bayern.
Das Gutachten entstand im Auftrag der bayerischen Regierung, erstellt vom Münchner Psychiater Bernhard von Gudden und seinen Kollegen Hagen, Graschey und Hubrich. Die vier Herren kommen zu dem Ergebnis,
der König sei in sehr weit vorgeschrittenem Grade seelengestört. Er leide an Paranoia. Sein Zustand sei unheilbar und werde sich weiter verschlechtern. Daher sei Ludwig II. Für die ganze Lebenszeit nicht mehr imstande, die Regierungsgeschäfte in Bayern zu führen.
Der König war damit entmündigt. Dank der Expertise eines bayerischen Beamten, den er einst selbst eingestellt hatte. Dieses Gutachten von Gudden und Kollegen wird seither immer wieder kritisiert und als unhaltbar bezeichnet. Zum Beispiel vom renommierten Münsteraner Psychiater Heinz Häfner, der in den frühen 2000er Jahren die einschlägigen Akten sichtete und bei Ludwig keinerlei Hinweise auf eine psychotische Erkrankung erkennen konnte. Von Guddens Gutachten sei ein willkürliches Instrument in einem politischen Machtkampf gewesen, schreibt Häfner 2010 in seinem Buch »Ein König wird beseitigt«.
Psychiater Häfner zufolge war Ludwig II. Also weder wahnsinnig, noch geistesschwach, noch regierungsunfähig. In Wahrheit habe Prinz Luitpold, der spätere Regent, die bayerische Regierung zu dem Entmündigungs- und Absetzungsverfahren animiert. Und der Psychiater von Gudden habe dafür das von ihm erwartete Expertenurteil geliefert.
War Ludwig also das Opfer einer politischen Verschwörung, wie Heinz Häfner und andere Autoren vermuten lassen? War die Psychiatrie missbraucht worden? Der Münchner Professor Hans Förstel kann solche Theorien nicht nachvollziehen. Der frühere Direktor der Klinik für Psychiatrie an der Technischen Universität München hat vor einigen Jahren auch die verschlossenen Quellen sichten können. Förstel kommt im Fall Ludwig II. Zu einem ganz anderen Ergebnis als sein früherer Lehrer Häfner.
Nach meiner Auffassung gab es dafür durchaus triftige Gründe, dass er vom Thron gezogen wurde. Er hat sich von vornherein betrachtet als einen König von Gottes Gnaden, davon überzeugt, dass er diese königliche Rolle mit all ihren Rechten auszuleben hat.
Eine selbstherrliche Auffassung, die damals längst nicht mehr alle teilten. Der erst 18-jährige Ludwig war auf den Königsthron wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, als im März 1864 sein Vater Maximilian II., erst 52-jährig, gestorben war. Der junge Thronfolger war nur unzureichend auf die neue Rolle vorbereitet, gerierte sich aber bald als absolutistischer Herrscher.
Ob Ludwig schon in seiner Kindheit halluziniert hat, wie manchmal behauptet wurde, lässt sich im Nachhinein kaum feststellen, sagt der Psychiater Hans Förstel. Aber dass er als junger Monarch höchst eigenwillig auftrat, konnte bald schon alle Welt mit eigenen Augen sehen.
Ludwig hat einen außerordentlich bizarren königlichen Gang gepflegt. Der war so seltsam, dass in Versailles Kinder festgenommen wurden, weil sie so über ihn gelacht haben. Also das war Exaltation in Ballettform. Das hat er schon sehr früh gezeigt. Und es gibt eine Reihe von Zeugenberichten aus München, dann aus zufälligen Begegnungen auf dem Land, wo die Menschen sich einfach gewundert haben über diese bizarre Haltung.
Anfangs nimmt der großgewachsene und gutaussehende Sonderling auf dem Thron seine königlichen Aufgaben noch sehr ernst. Dreinreden lassen freilich mag er sich nicht gern. Auch nicht von erfahrenen Politberatern wie von der Pforten und Pfistermeier. Pfi und Pfo, wie er sie nennt, waren in den Anfangsjahren zentrale Stützen, bevor er sich mit ihnen überwarf, weil sie sich gegen seinen Busenfreund Richard Wagner und die hochtrabenden Opernpläne stellten.
Dabei hatte Bayern damals ganz andere Probleme. Nach der Schlacht bei Königgrätz 1866 hatte Preußen in Mitteleuropa die Oberhand gewonnen. Der schlaue Kanzler Bismarck nahm Bayern an die Kandare, um es ins neu gegründete Deutsche Reich zu zwingen. Ein Satellit Preußens zu sein, war für den Schöngeist Ludwig jedoch ein Albtraum. Drum zog er sich mehr und mehr zurück in seine Fantasiewelten und fing an zu bauen.
Das Königshaus am Schachen wird ein erster Rückzugsort in den Bergen. Bald folgen die Schlösser Großbauten Neuschwanstein, Linderhof und das neue Herrenchiemsee. Daneben lässt Ludwig eine ganze Reihe kleinerer Lustbauten errichten. Er selbst lebt zurückgezogen, wird immer misstrauischer, launischer, unberechenbarer. Zu seinen Ministern pflegt er kaum noch Kontakt.
Dass der König, wie manche Autoren behaupten, seine Regierungsgeschäfte weiterhin erledigt habe, kann Hans Förstel nicht erkennen. Politisch gestaltet habe Ludwig in den letzten 10 Jahren auf dem Thron nicht mehr. Vielmehr habe er sich ganz dem Bauen hingegeben, was letztlich zu einer Sucht wurde.
Also er ist in den letzten Monaten in einer Art von Verwirrtheit oder Panik, in einem Furor, was seine Bautätigkeit betrifft. Man müsse verstehen, für ihn hängt alles dran. Und wenn das nicht gelingt, wird er das Land verlassen, unklar wohin, oder sich das Leben nehmen. Ja, diese Drohung war auch zum Beispiel im Januar 1886 ausgestoßen worden und wurde aktenkundig.
Ludwigs Bausucht ruiniert zwar nicht den Staatshaushalt, aber sie bringt ihn persönlich in eine schwere Schuldenkrise. Und auch politisch wird sie zum Problem. Der zunehmend uneinsichtige König hat immer noch die exekutive Macht, während die Legislative bei den Kammern liegt. Dazwischen stehen die Minister, die den Staat am Laufen halten müssen. Mit einem König aber, der sich immer weiter isoliert, ist kein Staat mehr zu machen. Für Hans Förstel steht fest, die bayerische Regierung konnte gar nicht anders handeln.
Verfassungsrechtlich bestand eine Möglichkeit darin, durch ein Gutachten feststellen zu lassen, dass er nicht mehr regierungsfähig ist. Und die Indizienlage war nach meiner Auffassung von außen erdrückend. Ja? Also alle möglichen Berichte, die natürlich auch an die Bevölkerung nach München und auch aufs Land gelangten, waren seltsam und kritisch und man musste etwas unternehmen.
Es hatte sich herumgesprochen, dass der König spinnt, dass er Stimmen hört, sich verfolgt fühlt und seine Untergebenen schikaniert, beschimpft, demütigt und schlägt.
Ministerpräsident Lutz und seine Regierungskollegen beauftragen schließlich den bayerischen Beamten Bernhard von Gudden damit, den geistigen Zustand seiner Majestät zu beurteilen. Der Psychiater kennt die Wittelsbacher gut. 14 Jahre lang hat von Gudden Ludwigs jüngeren Bruder Otto behandelt, der seit der Jugend an Angstzuständen, Halluzinationen und religiösen Wahnvorstellungen litt. Auch Ludwig II. Kennt der Psychiater, weil er ihm immer wieder vom Zustand des kranken Bruders berichtet hat.
Wobei Ludwig sehr zurückhaltend war und dann gar keinen Kontakt mehr wollte, aus der Befürchtung heraus, wenn der Psychiater mich anschaut, erkennt er möglicherweise, dass ich auch, oder hält mich auch für krank. Also Ludwig hat dann in den letzten Jahren den Kontakt abgelehnt. Es war durchaus so, dass Gudden ein Bild von Ludwig hatte, was ergänzt wurde durch alle möglichen anderen Informationen aus der Presse, aus der Öffentlichkeit und dann auch durch Zeugenaussagen.
Dass Prinz Luitpold als treibende politische Kraft dahinter steckte, wie der Psychiater Heinz Häfner annahm, gilt heute als Außenseitermeinung. Mehrheitlich schreibt die historische Forschung die Initiative zur Entmachtung dem Ministerrat zu. Zentral bleibt jedoch jenes Gutachten, das dem Psychiater Bernhard von Gudden im Nachhinein eine schlechte Presse beschert. Als willfähriger Handlanger der Politik wird er oft dargestellt. Der Psychiater und Wissenschaftshistoriker Hans Förstel äußert da erhebliche Zweifel.
Der Gudden war ein patientenorientierter Reformer, der zugunsten der Patienten viele Veränderungen angestoßen hat. Sehr sozialpsychiatrisch, sehr quasi auf Seiten der Patienten. Das ist das eine, das Wichtige. Das zweite, für die Wissenschaft, er war ein großartiger Forscher, der viele Techniken mitentwickelt hat und viele Erkenntnisse für die Hirnforschung gewonnen hat, die sehr, sehr bedeutend sind.
Erkenntnisse, die auch den berühmten wittelsbachischen Patienten zu verdanken sind. Auf unabsichtliche Weise wirkten Ludwig II. Und vor allem sein kranker Bruder Otto mit, dass die psychiatrischen Untersuchungsmethoden immer ausgefeilter wurden.
Durch die Erkrankung des Bruders Otto ergab sich nämlich die Notwendigkeit, im Schloss Fürstenried Aufpasser abzustellen, die nichts anderes zu tun hatten, als zu überlegen, was sie forschen könnten. Und darunter waren Leute, die die Psychiatrie und die Hirnforschung extrem weitergebracht haben. München wurde dadurch auch zu einem Zentrum, internationalen Zentrum der Hirnforschung.
Und doch wird gerade im Zusammenhang mit Bernhard von Gudden immer wieder ein Vorwurf laut. Der Psychiater habe im Juni 1886 sein Gutachten über Ludwig II. Verfasst, ohne den König persönlich zu untersuchen.
Sehr viele Gutachten können gar nicht anders angefertigt werden als ohne direkte Untersuchung des Patienten, allein aufgrund der Aktenlage. Die Aktenlage ist etwas sehr Wichtiges.
Auch heutzutage, sagt Förstel, müssen manche Gutachten ohne Untersuchung der Patienten erfolgen. Zum Beispiel, wenn es um Verstorbene und deren Willensfähigkeit geht. Natürlich wird ein Arzt immer versuchen, seinen Patienten genauer in Augenschein zu nehmen. Aber wäre das im Fall von König Ludwig II. Möglich gewesen?
Man stelle sich vor, der König Ludwig II. Von Bayern lässt sich vom Psychiater untersuchen. Stellen Sie sich vor, der Herr Gudden fährt in Neuschwanstein vor, gerade fertig gebaut, klingelt und sagt, ja, Majestät, ich bin geschickt worden von der Regierung, ich soll Sie untersuchen. Undenkbar.
Und so stützten sich von Gudden und seine Kollegen auf Zeugen, die Ludwig in den allerletzten Monaten und Wochen noch sehr nahe waren. Darunter auch zwei Kabinettssekretäre, die sehr zuverlässig, sachlich und kritisch Auskunft geben konnten, sagt Hans Förstel. Die Mediziner hätten alle Aussagen genauestens geprüft und seien dann zu einem Ergebnis gekommen.
Der Gudden stellt eine raffinierte Diagnose, die nicht ganz falsch ist. Paranoia. Jetzt könnte man ganz lang über den Begriff der Paranoia sprechen. Und was bedeutet paranoid? Ist es Verfolgungswahn? Ist es ein systematischer Wahn, so wie man es heute versteht? Oder war es einfach Paranoia, verrückt, daneben denken, aber in sich logisch mit ganz anderen Interessen als die meisten anderen Leute? Und das trifft es eigentlich recht genau.
Politisch besonders brisant sind die Sätze am Ende des Gutachtens. Die freie Willensbestimmung des Königs sei vollständig ausgeschlossen, was die Ausübung der Regierung verhindere, und zwar nicht nur vorübergehend, sondern für die ganze Lebenszeit Ludwigs.
Die vier Gutachter, sagt Hans Förstel, hätten sich damals nach bestem Wissen und Gewissen für die Entmündigung entschieden, entsprechend dem methodischen Rüstzeug ihrer Epoche. Aber zu welchem Ergebnis würde heutzutage ein moderner Psychiater wie Förstel kommen, wenn er König Ludwigs Gesundheitszustand beurteilen sollte?
Also wenn man die Symptome, die Gudden und Kollegen aufgelistet haben, auf die Waagschale legt, kommt man drauf, es kommt einer Schizophrenie sehr nahe nach heutigen Maßstäben, aber die Kriterien werden nicht voll erfüllt. Dennoch sind auffallende Merkmale berichtet worden und die entsprechen einer sogenannten Schizotypenstörung. Dazu gehört, dass die Leute auch hin und wieder richtig seltsame Phasen haben, in denen sie tatsächlich psychotisch sind, also eine etwas veränderte Sicht der Welt haben, sich dann aber wieder beruhigen, und die sind langfristig auch in einem etwas höheren Risiko, das Vollbild einer Schizophrenie zu entwickeln.
Der König spinnt. Er spinnt sich buchstäblich hinein in immer realitätsfernere Fantasiewelten und ein immer kindlicheres Verhalten. Er träumt von einer absolutistischen Königsherrschaft, zur Not auf irgendwelchen fernen Inseln. Und er zieht sich immer weiter zurück in die selbstgewählte Isolation seiner düsteren Echokammer Neuschwanstein. Dazu komme noch etwas anderes, sagt der Mediziner Förstel. Der Autopsiebefund von 1886. Der zeige, dass Ludwig ein geschrumpftes Frontalhirn hatte. Vermutlich als Folge einer Meningitis aus Kindertagen.
Und dann sind da ja auch noch die Kammerbefehle aus Ludwigs letzten Lebensjahren. Zum Teil völlig irrationale Anweisungen, wirre Gedanken, impulsiv hingeschrieben in einer schwer lesbaren Handschrift. Alles in allem ernsthafte Hinweise auf eine spezifische Erkrankung, sagt Hans Förstel.
Ich glaube, dass diese Veränderung in den letzten ein, zwei Lebensjahren, diese Impulsivität, mangelnde Selbstkontrolle und der Autopsiebefund hinweisen auf eine Frontalhirnatrophie. Ein anderer Begriff dafür ist PIC-Krankheit oder frontotemporale Degeneration. Beweisen lässt sich das nicht, weil es die Techniken zur mikroskopischen Untersuchung des Gehirns damals noch nicht in dem Maße gab.
Professor von Gudden konnte seinerzeit also noch nichts wissen von dieser Erkrankung. Aber er hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben, mit Ludwig II. Wieder ins Gespräch zu kommen.
Es gab ja mehrere Kontakte in Neuschwanstein. Zunächst wurden die, gelinde gesagt, abgewiesen. Dann im zweiten Anlauf konnte Ludwig festgesetzt werden, kam mit nach Berg. Dort Gespräche mit Gudden, Spaziergang im Park mit Gudden, der noch gut verlief. Und währenddessen Gudden das Gefühl hatte, ich kann mir ein anderes Bild machen, ich kann mit ihm reden. Zumindest hat er derartige Signale nach München geschickt und dann hat er sich verschätzt und ist nochmal auf den Spaziergang.
Am Abend des 13. Juni gehen der kranke König und sein Arzt zum See hinunter. Allein. Was von Guddens Kollegen überhaupt nicht gut finden. Schließlich ist der Obermedizinalrat 62 Jahre alt und nur 1,61 Meter groß. Was, wenn der 1,92 Meter große und übergewichtige Hühne Ludwig ausrastet? Der erfahrene Psychiater hat diese Gefahr offenbar nicht gesehen.
Gudden konnte sich ein Berufsleben lang auf seinen sogenannten bannenden Blick verlassen. Wenn er jemanden sehr streng und forschend angeschaut hat, dann lenkte der Gesprächspartner meistens ein. Also das war Guddens psychologische Macht, wenn Sie so wollen, auf die er vertraut hat. Aber ich glaube nicht, dass er gedacht hat, er müsse sie anwenden.
Was der Psychiater nicht wusste: König Ludwig II. Hatte kurz vor dem gemeinsamen Spaziergang um 17 Uhr einiges an Alkohol zu sich genommen. Ein Glas Bier, 5 Gläser Wein und 2 Arak, also starken Branntwein.
Auch ein großgewachsener, korpulenter Mensch ist damit nicht mehr nüchtern. Das zusammengenommen mit seiner Kränkung durch die Festsetzung, mit seiner Eitelkeit und dem Beschwichtigungsversuch des nicht sehr großen Beamten hat gereicht, um die Explosion herbeizuführen.
Hans Förstels Bewertung gilt heute als eine der maßgeblichen Deutungen. Aber sie ist nicht die einzig anerkannte. Was genau geschah an jenem Pfingstsonntagabend, bleibt weiterhin unklar. Fest steht, am Ufer werden später 2 Regenschirme gefunden, sowie der Mantel des Königs, an dem ein abgerissener Fingernagel Ludwigs hängt. Der königliche Leichnam selbst weist laut Obduktionsprotokoll keine Verletzungen oder Kampfspuren auf. Seltsamerweise ist der Körper des Psychiaters nicht obduziert worden. Aber zeitgenössische Berichte weisen darauf hin, dass von Guddens Leiche Schlag- und Kratzwunden im Gesicht und an der Stirn gehabt haben soll.
Nur wenige Stunden nach dem Drama, am 14. Juni um 6 Uhr früh, wird Ludwigs Bruder Otto der Erste zum bayerischen König erklärt. Weil Otto psychisch krank und regierungsunfähig ist, wird der Onkel, Kronprinz Luitpold, als Prinzregent eingesetzt. Und dann dauert es auch gar nicht lang, bis in München die ersten Rufe zu hören sind. Königsmörder.
Die offizielle Sprachregelung ist natürlich eine andere. Die bayerische Regierung stützt sich auf das psychiatrische Gutachten und hält an der Diagnose einer schweren geistigen Erkrankung des Königs fest. Eine Diagnose, die exkulpierend wirkt. Denn bei Geisteskrankheit gilt eine Selbsttötung nicht als schuldhaft, was eine kirchliche Beisetzung möglich macht. Und so kann auch der katholische Pfarrer von Aufkirchen, in dessen Pfarrbezirk sich die tragischen Todesfälle ereignet haben, guten Gewissens ins Sterbebuch eintragen, was ihm von offizieller Seite mitgeteilt wird.
Seine Majestät Ludwig II., Beruf König von Bayern. Todesursache: hat sich in seiner Geisteszerrüttung selbst in den Tod gestürzt.
Unter diesem Sterbebucheintrag mit der Nummer 16 steht die Nummer 17. Dr. Bernhard von Gudden mit dem nüchternen Vermerk: ist bei dem Versuch, den König zu retten, ertrunken.
Thomas Grasberger über den rätselhaften Tod Ludwigs II. Von Bayern. Wie ging es weiter im Königreich Bayern? Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, empfehlen wir Mythos Prinzregentenzeit – die letzten schönen Jahre? Auch diese Folge könnt ihr im Podcast Radio Wissen finden, in ARD Sounds oder wo ihr sonst noch Podcasts hört. Den Link gibt's auch in den Shownotes.